ihr Wasserratten? Shortcut, der Anime-Podcast, wird euch präsentiert von Fast Hero 60 Staffel 3. Schaltet ein, oder die Serie wird eingestellt.
Es gibt Titel, um die möchte man einfach einen Bogen machen. Seht deshalb in der heutigen Episode, wie Dimbulane, Jiyaku und Tsubomi mit den Traumwelten von Wonder Egg Priority klarkommen, warum Toriko aus Other Side Picnic eine russische Pistole mit sich rumträgt, wie die vier zu den großen Brüsten ihrer Kindheitsfreundin in The Hidden Dungeon Only I Can Enter stehen und wie Cells at Work Code Black ihnen den Spiegel vors Gesicht hält. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shortcuts Folge 135. Wir reden über die Winter Season. Da gibt es ganz, ganz viele neue Anime. Und es ist wirklich mal endlich eine Winter Season, die ihren Namen verdient hat. Nicht, weil die Anime so großartig sind, sondern weil es in Deutschland schneit. Und eventuell hat das was damit zu tun, dass wir dieses Jahr alle zu Hause geblieben sind und so viel Strom gespart haben und das Klima sich ein bisschen erholt hat und es deswegen wieder schneit. Zumindest will ich das gerne hoffen, in meiner kindlich naiven Sicht.
Das ist nur deine Wahrnehmung.
Ja. Aber das Problem an meiner Wahrnehmung ist, dass sie nicht unterstützt ist von, ich habe etwas Vernünftiges gelernt in meinem Leben, also irgendwie Physik studiert oder so. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Heute geht es um Anime, sagte ich ja bereits schon, und es ist endlich soweit. Heute haben wir den Anime, auf den ich mich am meisten gefreut habe in dieser Season. Will wer raten?
Aber bestimmt meiner, oder?
Ja, ist korrekt. Hidden Dungeon Only I Can Enter, das ist mein Lieblingsanime dieses Season.
So. Sollen wir heute Jako wieder den Oleg nennen, oder wie ist es wieder?
Ja, finde ich ganz gut, Oleg. Lass uns doch Oleg nennen. Oleg.
Alles klar. Danke. Danke, Demo.
Okay.
Bumi fragt sich sicherlich, was ist mit diesen verrückten Typen los? Aber mit verrückten Typen kennt sie sich eigentlich ja ganz gut aus. Was hast du heute mitgebracht?
Ja, das hält mich nicht davon ab, hier mitzumachen beim Podcast.
Mit dir stimmt doch was nicht.
Ich habe heute mitgebracht Cells at Work Code Black. Habe ich mich schon drauf gefreut.
Alarm Code Schwarz.
Richtig.
Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Aber vielleicht sind wir später ein bisschen schlauer. Jaku.
Ja.
Ach so, haben wir schon gesagt. In Dungeon Only I Can Enter. Aber schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, da zu sein.
Mal gucken, ob du das gleich immer noch tust. Oleg, hi. Also, ich meine jetzt nicht Jaku.
In der letzten Folge war es ja verwirrend für die Zuschauer, aber jetzt...
Es wird jetzt nicht anders, ne?
Ja, aber ich dachte, wir sind jetzt einheitlich, aber gut, nee. Ich überlasse es dir.
Wir sind alle ein bisschen, Oleg.
Oh.
just wie Oleg.
Ja gut, dann komme ich halt um die Ecke mit Other Side Picnic, mit etwas Paranormal, ne? Mit X-Faktor, das ist unfassbar.
Ich habe gleich übrigens noch einen tollen Dimbula-Effekt zu diesem Anime für dich. Und welchen Anime ich mitgebracht habe, das ist übrigens auch der, auf den ich mich diese Season am meisten freue, sage ich gleich, lass uns erstmal drüber reden, was wir zuletzt gesehen, gezockt, gespielt, also, oder vielleicht auch gelesen haben. Wenn wir den Anfang machen.
Ich kann nicht lesen, von daher geht mal je vor.
Bomi, willst du anfangen?
Kann ich gerne machen. Ich habe mir aber sagen lassen, ihr habt über einige Dinge, die ich mir so in letzter Zeit angeschaut habe, schon gesprochen. Deswegen, oute ich mich doch einfach mal, dass ich gerade versuche, ein bisschen Wissen aufzuholen, bevor ich den Demon Slayer Kinofilm hoffentlich irgendwann sehen kann. Deswegen habe ich einfach mal die ersten 10 Episoden von Demon Slayer rewatched in letzter Zeit.
Da gab es sogar irgendeine News. Ich kriege das aber, glaube ich, nicht mehr aus dem Kopf hin. Dieser Fates Day Night Heavensfield Teil 3 Film sollte ja auch im Kino laufen. Ich glaube, der kommt jetzt auf Disc. Und Demon Slayer versuchen sie es nochmal ins Kino zu bringen. Wenn das aber nicht klappt, kommt der auch direkt auf Disc.
Ja. Ja, das alles sind sehr ungewisse Zeiten, ne? Das kann man halt nicht sagen, wie das aussieht. Obwohl ich gehört habe, so ein paar Studien, dass es halt eigentlich nicht ganz so große Gefahr ist, sich in so gut durchlüfteten Räumen dann aufzuhalten. Aber wer kann das schon sagen? Aber ich, auf jeden Fall, der Grund für dieses Rewatch ist halt eigentlich auch, ich habe gemerkt, Mensch, dieses wöchentliche Gucken, ich bin eigentlich nicht die Person, die da so viel mitnimmt. Also mir hilft es wirklich besser, Anime zu bingen, weil ich merke mir sofort dann die Namen. Ich bin viel mehr invested und merke mir so viele Details. Und bei diesem wöchentlichen mit der ganzen Arbeit und was man eben sonst noch so für Problemchen und Erledigungen hat, das bleibt bei mir nicht gut hängen. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich jeder unterschiedlich so, ne? Aber ich bin, glaube ich, eher der Typ, der besser binget irgendwie und habe das halt einfach gemerkt, Mensch, diese ersten 10 Episoden, wenn ich die schaue, ein bisschen was ist hängen geblieben, aber so viele andere Dinge nicht. Und das ist einfach super, das nochmal aufzufrischen. Die Namen einfach nochmal und die Hintergründe und
Bist du zu irgendeiner neuen Erkenntnis gekommen? Hast du irgendwie neue Sicht erlangt?
Ja, ich mag den Tomioka-san ziemlich gerne.
Alle Welt googelt gerade mal schnell.
Giyu Tomioka, das ist quasi der junge Mann mit dem Schwert von dem Demon Slayer Corps, der auch Tanjiro da in dem Moment hilft, er ja Nezuko quasi noch tragen will, wo sie sich aber schon so halb so am Verwandeln ist quasi und der ihm dann sagt, Mensch, geh mal zu dem Urodaki-Sensei in die Berge und der wird dir helfen, wenn du wirklich ein Demon Slayer werden willst und so. Und ich glaube, das war vorher jetzt nicht so ein präferierter Charakter oder so von mir, aber ich fand den da doch so in seinem Wirken und ganz sympathisch. Das ist mir tatsächlich erst bei dem zweiten Mal schon aufgefallen.
Ich lese gerade Chino Wadachi, Trails of Blood, den hat Miki mir im Best-of-Anime-Podcast empfohlen. Weil ich glaube, ein Podcast davor, da war Luca zu Gast und da haben wir quasi über Manga geredet, die gerade in Japan gestartet sind. Und seitdem lesen wir beiden so ein bisschen uns durch die ganzen Werke von Shuzo Oshimi durch. Wir haben jetzt Flowers of Evil gelesen, den ich sehr cool fand. Also ist so ein bisschen, also sehr, sehr komischer Blick so auf Erwachsenwerden, Adoleszenz und so, so über Vandalismus quasi als Ventil-Vehikel. Klammer auf, als Ersatz für Sex, Fragezeichen, Klammer zu, Punkt. sehr, sehr weird. Und jetzt gerade bin ich halt bei Trails of Blood, der läuft auch noch. Gibt noch keinen deutschen Release. Da geht es quasi um eine Mutter, die ihren Sohn zu sehr liebt. Und so ein bisschen diese Spannung so quasi zwischen, ich möchte meinen Sohn beschützen und mein Sohn soll die eigenen Erfahrungen machen. Und das ist halt, also diese Mutter ist halt quasi ein 100% Beschützen. Und du merkst nach den ersten Kapiteln sofort irgendwie, da ist eine tote Katze am Straßenrand. Hier wird noch irgendwas passieren. Und es dauert dann sehr, sehr lange, bis dann wirklich was passiert. Aber dann geht's halt richtig los. Und das ist irgendwie so ein Mädchen, was auf den Jungen dann so steht. Aber die Mutter wirft sich so beschützend so vor ihn und so und redet ihm das aus. Und noch so andere Sachen. Er entwickelt dann zum Beispiel so ein Stottern, weil er irgendwie zu viel von der Mutter isoliert wird. Eigentlich also ein guter Horror-Manga. Es ist also tatsächlich, hat mich sehr an so eine Mischung quasi aus Remember, der auch im Deutschen rausgekommen ist, Karada Sagashi im Japanischen heißt der, und quasi so Junji Ito erinnert. Habe ich jemanden für den Manga begeistern können?
Ich habe mich gerade gefragt, um wie viel Prozent besser das Aufleveln eines Charakters das machen würde, wenn er das nicht wie in unserem nachher kommenden Anime Hidden Dungeon Only I Can Enter machen würde, sondern indem er einfach Dinge kaputt macht und sich dem Vandalismus hingibt. Macht den Plot, glaube ich, um 3 Punkte auf meiner Skala besser.
Von
mehr dazu
10.
Später.
Ja. Jaku sagt ja schon, das ist mein Lieblingsanime heute.
Ja, aber wenn ich schon darüber rede. Aber ganz kurz noch zu Demon Slayer. Ganz witzig, ja. Ich spiele noch Grand Blue Fantasy. Und da war tatsächlich vor, ich glaube, 3-4 Wochen, gab es ein Crossover-Event mit denen. Und dann hat man auch die Charaktere bekommen als spielbare Charaktere in Grand Blue.
Ah.
Komm mir bekannt vor. Ich überlege gerade, was das gerade. Bei Bang Dream, so ein Rhythmusspiel, war gerade so eine Crossover mit ReZero. Hat man jetzt die ganzen Bandmädels alle in Emilia-Outfits. René wird sich freuen. Grüße gehen raus. René ist der Social Media Manager von Crunchyroll. So. Und er steht auf Emilia. So. Vielleicht frage ich ihn nach dem Podcast mal, was er von der Protagonistin unserem ersten Anime hält. Der läuft nämlich gerade. So, wir haben den alten Kamellen jetzt alle rausgekehrt. 12 Episoden wird er haben. Genre Slice of Life, dachte ich zumindest, als ich dieses Skript verfasst habe. Ist nämlich ein Originalwerk vom Studio Cloverworks und den Simulcast hat Wakanim. Die haben auch uns eine schöne Beschreibung geschrieben. Die 14-jährige Oto Ai. Ist das wohl wieder ein Wortspiel? Weil Ai, weil der Anime, Name des Anime Wonder Egg Priority ist. Klären wir gleich.
Nur für Deutsche.
Wird bei einem nächtlichen Spaziergang von einer mysteriösen Stimme angesprochen und erhält ein Ei. Wenn du die Zukunft ändern willst, musst du nur eine Entscheidung treffen. Glaub an dich. Zerbrich das Ei. Aber was passiert, wenn sie das Ei zerbricht?
Also selbst die Beschreibung ist so verwirrend wie auch die erste
Folge. Ja, genau. Das ist genau wie die Folge, ja.
Soll ich vielleicht mal anfangen, warum ich mich auf den sehr gefreut habe?
Ja, fang mal an. Also du kannst das Positive schon mal beschwören und dann kommen wir.
Wollen wir, so, Oleg, willst du wirklich, dass es wie in der Sommerseason endet? Dass wir uns am Ende an die Gurgeln gehen?
Naja, das ist der Sinn und Zweck, ne? Ich bitte dich, ich habe so viele Animes von Isekai, die ich nur durchgehend nur gehatet bekomme, also bitte.
Gönn mir meine 5 Minuten.
Ja, tut mir leid.
Ich finde, dieser Anime ist ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt, was ich definitiv irgendwie bei so, sag ich mal so, wie kann man ihn nennen, so Legendenregisseuren, so wie David Lynch oder Kunihiko Ikuhara, das ist der, der Utena gemacht hat, oder Sarah Sanmai, oder Satoshi Kon zum Beispiel, der hat Paprika gemacht oder Perfect Blue. Also man sieht irgendwie, dass er sich bei diesen ganzen Surrealismus-Regisseuren bedient. Und das ist sehr, sehr hoch ambitioniert. Und normalerweise geht sowas schief, aber ich habe echt ein gutes Gefühl bei dem. So.
Ja, ich muss auch sagen, also was die Animation und auch die, ich weiß nicht, wie ich es genau nennen soll, also eine Kamera gibt es da nicht, aber so die Kameraführung, so also wo die positioniert ist, was für Aufnahmen genommen werden, ist halt schon sehr... Ja, nicht sehr üblich, sagen wir mal so. Es ist schon sehr High-Value-Production.
Mhm.
Und ja, hat so ein bisschen Arthouse-Style teilweise.
Ich hatte auch sehr das Gefühl, dass ich irgendwie gerade einen Spielfilm am Gucken bin. Aber nö. Also, so wie ein bisschen, ich glaube, der lief vom Akiba Pass Festival 2017 oder so. Garakova hieß der. Den hat Crunchyroll quasi permanent ausgeliehen. Der hatte eine richtig miese Geschichte eigentlich, aber die hat was Ähnliches so...
Um daran anzuknüpfen, was ich auch noch cool fand an einem Anime, ist die Ost.
Oh ja.
Es war allein schon beim ersten Mal, wo sie quasi in diese Traumwelt da kommt und das Ei quasi zerbricht davor, trifft sie ja auf dieses Mädchen. Ich habe jetzt gerade leider ihren Namen nicht mehr im Kopf. Und dann sind sie da ja am Wegrennen, weil irgendwelche Viecher da auftauchen, diese Sehnichts oder
na, genau,
wie sie hießen. Und sie da irgendwie verfolgen und also es wird vorgestellt, also es wird einem vorgestellt, dass das die Gegner sind, also die halt die Bösewichte sind. Und da kam einfach direkt eine, so keine Ahnung, also ein bisschen untypische auch Soundtrack-Melodie, als sie da quasi am Wegrennen waren und sich halt in Sicherheit bringen wollten. War einfach so witzig, finde ich.
Kennst du diesen Soundtrack-Komponisten? Also D.D. Maus?
Bestimmt.
Das ist tatsächlich ein recht bekannter japanischer DJ. Ich habe schon ein paar Mal von dem was gehört. Ich glaube, der hat ganz viel bei diesem Persona-Spiel, dafür kenne ich den, dieses Persona Dancing in the Sunlight oder Dancing in the Moonlight. Ich glaube, so heißen die. Ich glaube, der hat da ganz viele Remixes für gemacht. Stimmt, daher kenne ich den.
Ich könnte auch sagen, also es kam mir auch so ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, also, er hat auch was Eigenes gehabt, dieser Soundtrack. Und es war ja nicht nur bei dem, sondern auch noch witziger, also daran würdet ihr euch vielleicht eher erinnern. Ist auch der Punkt, wo sie dann quasi auch diese Traumwelt quasi bezwingt und dadurch halt die Person auch rettet. Da kommt auch so eine, so eine happy, keine Ahnung, so eine happy Zirkusmusik oder irgendwie so.
So eine richtig gruselige Marschmusik, wie quasi in ganz dieses A New Morning Has Come. Ich habe auch so aus Spaß gesagt, als wir den geguckt haben, so, erscheint gleich irgendwo so eine schwarze Kugel und müssen sie jetzt gegen Aliens kämpfen. Nein, darum geht es eigentlich gar nicht.
Ich muss aber sagen, es hat schon einen auch von Anfang an ein bisschen irritiert gehabt, dass es halt so war, dass sie halt von einem Traum halt in den nächsten immer gesprungen ist. Und man wusste jetzt nicht, ist man jetzt eigentlich in einem Traum, wo sie sich halt bewegt? Gut, wenn die Figuren kamen und so weiter, klar, hat man sich gedacht, ja, dann ist man da richtig. Aber manchmal gab es so ab und zu so einen Wechsel, wo man sich halt dachte, ja, dann kommt da irgend so ein, keine Ahnung, eine Stimme halt, so ein sprechender Käfer, was auch immer es war, immer gesprochen hat und manchmal war er nicht da, manchmal hat er mit ihr gesprochen und dann hat man halt nicht mehr gewusst, ist das jetzt real life, ist das jetzt ein Traum?
Aber so sind alle Sachen, die irgendwie sich diesem Surrealismus zuordnen lassen. Was ich sehr beeindruckend fand, diese Fantasiewelten, die sind alle extremst eng so mit ihren eigenen Problemen aus der Wirklichkeit verknüpft. Und das siehst du durch so ganz, ganz nuancierte kleine so Character-Acting-Animationen, die du eigentlich nur von Kyoto Animation kennst. Aber irgendwie ist es cool, dass jetzt gerade ganz viele Studios versuchen, so ein bisschen diese Lücke zu schließen, die wir sonst, also die sonst immer Kyoto Animation gefüllt hat. Da ist diese Szene, wo quasi in einem Flashback Kuito, ihre quasi einzige Freundin, weil sie so sehr isoliert lebt und gemobbt wird halt auch in der Schule, quasi ihr die Hausaufgaben vorbeibringen will und dann in ihre Betthöhle quasi so reinsteigt und sich dort halt einfach so schlafen legt und so. Und du merkst halt sofort, die macht das halt einfach, um ihr so zu zeigen, so,
du bist nicht allein.
Genau, ich fühle mich in deiner Umgebung wohl. Ne, ich unterstütze dich. Bomi, wie fandest du ihn?
Ich fand, da waren eine ganze Menge interessante Motive drin. Ich wollte noch zu Oleg sagen, ich habe das auch so empfunden, weil das war ja so ganz klar, dass das mit Traum und Realität irgendwie so ineinander überging. Ich habe ein bisschen gelacht, als das Klopapier angefangen hat zu
sprechen. Ja, es gehört auch zu meinen Notizen.
Weil ich dachte so, Mensch, das Klopapier hat noch nicht zu mir gesprochen, aber natürlich während der Pandemie sagt mir mein Kopf öfter, hey, du hast nur noch 14 Rollen, du solltest langsam mal wieder was kaufen. Und nee, aber Spaß beiseite. Wir haben, also so ganz klares Thema ist natürlich dieses Mobbing und wir sehen ja auch, dass die Ai-chan, also Hauptcharaktere, so eigentlich sich schon so isoliert hat, ne, von ihrer Klasse, weil der Lehrer kommt nach Hause und bringt die Materialien. Ich glaube, in Japan ist es eigentlich üblich, dass das ein Mitschüler, mit dem man sich gut kennt oder so, vorbeibringt.
So wie in Deutschland ja eigentlich auch.
Genau, eigentlich ist da anscheinend niemand mehr, der ihr so nahe steht in ihrer eigenen Klasse. Und naja, zu diesem Kontrast irgendwie, dass sie da anscheinend sich so eine Auszeit von der Schule nimmt oder nicht mehr hingeht einfach, haben wir aber so extrem bunte Farben bei ihrer Kleidung, ne? Also die Haare oder auch die, dass dieser Pulli einfach so eine frische gelbe Farbe hat und dann so diese Symbolik mit den Sonnenblumen da drauf. Sonnenblumen stehen ja eigentlich auch so für Lebensfreude. Die hat sie ja aber im Moment eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Ne, das ist ja eigentlich das, was fehlt, wo sie vielleicht wieder hin möchte. Das fand ich ganz spannend, dass das so eingesetzt ist. Ich hatte auch in den ersten Minuten dadurch natürlich einen ganz, ganz anderen Eindruck davon, was der Anime sein soll. Klar, sie zeigen halt, sie hat so viel Mitgefühl für diesen kleinen toten Käfer da, dass sie den sogar schnell da beerdigt und so und sich die Zeit dafür nimmt. Und dann, als sie dieses Ei da aufbricht und in dieser anderen Welt ist, ist sie auf einmal ja irgendwo wie in so einer Madoka-esken Umgebung. Und auch diese Mitschüler haben sich eigentlich alle in irgendwie so Monster verwandelt.
Zensierte Fratzen und so.
Ja, also wo ich mir halt unsicher war, ich habe halt einfach nur gemerkt gehabt, also selber als Zuschauer einfach nur, kam es mir so vor, dass sie einfach so eine richtige Deep-Phase hatte, also als Kind, Teenager und halt, wie man es halt sagt, wurde es aber halt irgendwie nicht so richtig rübergebracht. Also ich habe jetzt nicht so gemerkt, woran das halt bei ihr einfach nur gelegen hat. Ich hoffe, dass sie sich dann halt in den nächsten Folgen halt, ja, zeigt.
Man hat aber zumindest gesehen, und man dachte erst so, sie ist jetzt wirklich in die Schule gegangen, auf einmal, so ohne Grund, einfach so. Und dann hat man irgendwann bemerkt, ja, das ist wieder diese Fantasiewelt. Und da haben ja wirklich diese Mitschüler quasi auf ihren Spind halt drauf geschrieben, so stirb, stirb, stirb und so weiter. Und dann kam ja diese Schuldurchsage, wo irgendwie, was weiß ich, so ein Rektor irgendwie meinte so, denkt alle dran, liebe Kinder, wenn ihr Mobbing seht, was muss man dann machen? Einfach wegschauen. Und ich dachte mir so.
Ach, du meinst, das ist die Assoziation dazu dann?
Nee, das ist schon ihre Traumwelt.
Ja, yeah, aber ich meine nur von, ich meine jetzt zur Traumwelt und Real Life, weil das muss man immer noch differenzieren.
Ja, aber ich finde, du siehst durch diese ganzen Sachen, die in ihrer Traumwelt sind, wie zum Beispiel diese Lautsprecher-Durchsage, also wie zum Beispiel das sprechende Klopapier, auch wenn ich noch nicht weiß, wofür das steht, siehst du irgendwie ihre Probleme, die sie in der Realität hat und lernst sie darüber kennen. Klar, metaphorisch, klar, übertragen und so. Mhm. Und klar macht das am Ende der Episode auch keinen Sinn, aber das muss es halt auch nicht.
Ich wollte noch sagen, dass der Name von diesen kleinen schwarz-roten Monstern da mit dem Messer ist ja eigentlich so die Wegseher oder sowas, ja, wenn man das irgendwie versucht auf Deutsch zu übersetzen. Und das, also das sagt halt was darüber aus, wie diese Mitschüler, die einfach das Mobbing geschehen lassen und nicht eingreifen und nicht hinter ihr stehen, so wahrnimmt. Ne?
Dass quasi ihre Handlungen, die ja quasi nichts sind, trotzdem für sie wie Messerstiche wirken, weil die ja alle so mit Messern quasi auf sie
genau.
loslaufen. Das ist clever, ja.
Was ich aber, wo ich noch nicht sicher bin, wo ich denke, da muss man halt diesem Anime noch ein bisschen mehr Zeit geben und ein paar mehr Episoden schauen, was soll das jetzt mit diesen Eiern und dass man quasi wie solche Missionen und Traummissionen dadurch diese Eier sammelt und dass es belohnt wird, wenn sie eben mit den Personen, die sie durch diese Eier kennenlernt, Mitgefühl hat, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass sie als Mobbing-Opfer die ist, die vergessen hat, wie man Empathie ausübt und jetzt scheint es aber doch so, dass sie so ein paar Lektionen in diese Richtung lernen soll und das ist für mich irgendwie, also wäre das fast falsch, weil ich glaube ja nicht, dass sie ihre Empathie verloren hat. So, sonst wäre sie ja auch nicht so zu dem kleinen toten Käfer am Anfang, ne?
Ich habe das anders gedeutet, letzter Satz vielleicht von mir. Ich habe mal, das müsste auch auf dem Akira Pass Festival, vielleicht war es sogar wirklich auch 2017, da lief Anthem of the Heart. Und da gab es auch so quasi diesen Charakter der Eierfee. Und das war quasi so ein bisschen eine Metapher eigentlich, es war kein real existierender Charakter, für ihr Schweigen. Weil sie hat quasi ihrer Mutter erzählt, ey, ich habe Papa bei diesem Schloss auf dem Berg gesehen und dieses Schloss auf dem Berg ist halt ein Bordell. Und sie als Kind weiß das halt nicht. Und damit hat sie die Beziehung quasi ihrer Mutter und ihres Vaters zerstört und hat sich halt ihr Leben lang selber die Schuld so daran gegeben. Und hat halt diese Eierfee, hat dann ihr dann quasi gesagt, ja, aber dieses Problem kannst du ganz einfach lösen. Sag einfach nie wieder in deinem Leben ein Wort. Und dann sagt sie halt bis zum Ende des Films, wo dann halt so ein bisschen so die Katharsis einsetzt, sagt sie halt kein Wort. Und so ein bisschen habe ich diesen Anime irgendwie auch gesehen. Mit diesen ganzen Eiern. Das ist alles nur so ein bisschen so eine Metapher quasi. Also so ein bisschen auch wie das, was du sagst, für ihre Probleme sein soll.
Ich würde dem auf jeden Fall würde ich eine Chance geben. Ich würde bestimmt noch 2-3 Episoden gucken und dann vielleicht auch fertig gucken.
Klingt gut. Möchtest du direkt sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie du ihn fandest?
Ja, ich würde jetzt anhand der ersten Episode sagen 6 von 10. Und ich wollte auch noch sagen, weil ich das vorhin nicht konnte, ich fand die Musik auch sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen.
Jaku, wie fandest du ihn?
Ja, also wie schon gesagt, ich fand ihn gut. Das ist natürlich ein bisschen verwirrend, weil ich auch am Anfang nicht erwartet habe, in welche Richtung der genau geht. Aber letztendlich bin ich schon noch positiv von überrascht, obwohl ich auch da hier und da ein paar Fragezeichen habe, die aber wahrscheinlich schon in den nächsten Folgen geklärt werden. Ich gebe ihm eine 7 von 10.
Oleg, wie viele Fragezeichen hat deine Bewertung?
wie gesagt, der hat mich halt auch am Anfang verwirrt gehabt, aber wenn man die erste Folge durchgezogen hatte, hat man so über nennen wir es mal 60% verstanden.
Das ist eine gute Zahl.
Ja, wird man es halt gut verstehen. Von mir gibt es halt eine 5 von 10, also exakt 50%.
Nicht eine 6 von 10, sagst du gerade 60% das verstanden. Okay. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen bold move. Ich habe eigentlich gedacht, ja komm, sei mal ein bisschen vorsichtig, ich gebe dem einfach mal eine 9 von 10, aber dann dachte ich mir so, nee, ich gebe dem eine 10 von 10, fertig.
Was?
Ach du Scheiße.
Nee, das Ding ist auf
Spielfilm. Nee, warte, ich notiere es mir gerade.
Das Ding ist auf Spielfilm-Niveau. Also es hat sicherlich einen der besten Soundtracks, die wir dieses Jahr hören werden. Animatorisch wird im TV-Bereich wahrscheinlich da gar nicht mal so viel rankommen. Und dann ist das für mich halt so eigentlich durch.
Verdammte Scheiße, jetzt muss ich ihn schauen, damit ich genau entgegenkommen kann, ey. Oh, Dominik, ey. Du machst mir echt Probleme, ey.
Nee, musst du nicht. Ich habe Brand a Girlfriend auch nicht geguckt.
Da spielt man immer solche Szenen an, wie sie da zum Beispiel mit ihrer Mutter da wieder am Tisch essen ist und dann plötzlich die Wunden wieder aufreißen, was halt absolut null Sinn ergibt, weil die ja anscheinend ja gesagt haben, dass die ja unverwundbar sein soll in der Welt und die Dinger wieder heilen.
Nee, sie ist unverwundbar in der Fantasiewelt.
Ja, aber wieso kommen dann die Wunden wieder plötzlich dann, egal, gibt den jetzt nicht von 10, okay.
Symbolik. Ganz viel auch Alice im Wunderland-Symbolik. Allein diese Rolltreppe, die so in so ein Erdloch mündet, das halt dann so rutschenmäßig irgendwie in diese andere Welt führt, das ist halt Alice im Wunderland. Ihr habt doch Alice im Wunderland bestimmt gesehen. Habt ihr, als ihr den das erste Mal gesehen habt ihr den da verstanden?
Na, Alice im Borderland geschaut.
Hast du den immer, wenn du, als du das erste Mal geschaut hast, verstanden?
Ich war da super klein, wo ich den gesehen habe, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Also diese. Die Metaphern und so weiter halt, aber
wir dürfen auf jeden Fall nicht zu viel interpretieren, weil sonst könnten wir auch sagen, Mensch, da sind ja auch Digimon-Anspielungen drin, weil der Käfer, das ist ja 1:1 Tentomon.
Ja, finde ich. Hat mich abgeholt.
Bisschen vorsichtig sein.
Hat mich abgeholt.
Perfekt.
Oleg, hol mich auch ab mit deinem Anime.
Alles klar, dann kommen wir zu etwas Paranormalem. Und zwar kommen wir zu dem Titel Other Side Picnic. Besteht aus 12 Episoden. Das Genre ist Sci-Fi, Adventure, Mystery und Yuri. Ist halt von einer Light Novel adaptiert und kommt vom Studio Liden Films. Und den Simulcast hat sich Aniverse geholt. Ja, kommen wir zu der Beschreibung. Ihre erste Begegnung mit Toriko Nishina war auf der anderen Seite, nachdem sie das Ding gesehen hatte und fast gestorben wäre. Seit diesem Tag hat sich das Leben der Universitätsstudentin Sorabo Kamikoshi verändert. In dieser anderen Welt voller Geheimnisse, die neben unserer eigenen besteht, existieren gefährliche Wesen, von denen in echten Geistergeschichten gesprochen wird. Um diese Welt zu erkunden und eine wichtige Person zu finden, betreten Toriko und Sorabo das Abnormale.
Hat Sorabo, hat der Name auch irgendwie so eine Bedeutung?
Sora ist der Himmel, ne?
Ja, ne? Ja.
Und ja, wenn du quasi ein Verb anschließen würdest, Sorabo, Tobi,
ja.
Ne? Durch den Himmel fliegen oder, ja.
Ist das der Grund, warum wir so quasi so Medias Re in die Geschichte reingeschmissen worden sind, mit ihr quasi, wie sie in einer Pfütze liegt und in den Himmel blickt?
Trinkt.
Das kann sein.
Kann sein. Und sie dann so zufällig so, da so ein Mädel kommt und meint so, ey, du siehst aus wie Ophelia aus Hamlet von Shakespeare. Ich bin voll schlau und so. Ich kenne mich in Literatur aus. Ich bin 21, aber ich sehe aus wie 14, weil das ist ja ein Anime.
Aber Dembula, gib's zu, durch dein Interesse für Literatur hast du auch den wahren Grund rausgefunden, warum Oleg sich genau diesen Anime ausgesucht hat.
Oh, ich? Ja, genau. Tatsächlich habe ich das. Danke, dass du mich daran erinnerst. Dieser Anime, Dembula-Fakt für heute, basiert lose auf einer russischen Science-Fiction-Novel von den Gebrüdern Arkadi und Boris Strugatsky.
Woher holst du den Kram raus? Jetzt mal ehrlich, ey.
Du hast ihn gepickt. Apropos, im Deutschen heißt der Picknick am Wegesrand. Und wer russische Literatur kennt und Science-Fiction-Literatur, also eigentlich kennen wir alle in Deutschland nur ein einziges russisches Werk, das ist Metro 2033. Und ja, auch Picknick am Wegesrand ist sehr, sehr so atomapokalyptisch. Alles ist verseucht und verstrahlt und dann kann man ja trotzdem mal Picknicks machen. Aber es ist sehr lose daran angelehnt. Aber Oleg hat das gespürt, dass da russisches Blut fließt durch diesen Anime.
Komplett. Ich bin begeistert.
Ich kaufe dir das nicht ab. Wie war denn das sehen?
Der Einstieg war immer irgendwie so typisch, dass man in einer Parallelwelt landet, dann sich, ja, irgendwelche Monster anschleichen an einen und komischerweise man immer einem Partner begegnet. Das hat mir irgendwie so fast immer so an Isekai ein bisschen erinnert. Und ich war aber halt von den Effekten eigentlich abgeholt. Also als ich da ein bisschen CGI gesehen habe, ich so, oh Jaku, das ist dein Ding. Ich so, wuh.
Ja, das hat Jaku gemerkt und dachte mir so, ah, oh, ein Punkt Abzug.
Ja, ja, als die eine ins Wasser gezogen wurde ganz am Anfang und rausgeholt wurde und dann genau von der Hauptübersicht, wo die Kamera sich komplett
weit... Hast du echt gesehen, dass in dieser quasi totalen Ansicht, dass man da CGI-Models benutzt hat, statt
Handyzeit? Ja, ja, klar.
Ja, aber es war sehr, 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 sehr subtil.
Ich weiß.
Ich glaube, die hatten einfach nicht genug Material und haben sich gedacht, scheiße, nächste Woche müssen wir den Anime releasen. Wir brauchen noch 10 Sekunden. Machen wir so 2 Szenen in CGI kurz und den Rest machen wir alles 2D. Super.
Das Gefühl gemacht, hatte ich auch so ein bisschen, weil da war irgendwann auch mal gegen Ende, wo quasi Solaro so eine Erklärung quasi so irgendwie dem Zuschauer gegeben hat. Und die Kamera war halt irgendwie 10, 15 Sekunden auf ihrem Gesicht fixiert. So als dachte man sich so, oh, wir brauchen noch mehr Sekunden, bitte macht diese Szene länger.
Das fand ich auch total schade, dass bei mehreren Shots, die quasi eigentlich die beiden Mädels da so in der Welt im Fokus hatten, aber wo es ein bisschen weiter weg war, war dann das Gesicht und so einfach mal leer. Also da war dann gar nichts irgendwie animiert so und es wurde trotzdem gesprochen. Das fand ich halt super schade.
Also sie haben halt auch ähnlich viel Tiefe so charakterlich gesehen. Weiß jetzt wie es. Ja. Also du siehst halt wirklich, also das Character-Acting, was du in dem vorherigen Anime hattest, wo du so ganz subtile Bewegungen hattest, die so viel über diesen Charakter aussagen, die fehlen hier halt komplett. Also wir wissen ja irgendwie, dass dieses Solaro total isoliert ist, einsam, ohne Freunde und so, aber das wissen wir halt, weil sie es gesagt hat und nicht, weil wir es an ihrem Verhalten irgendwie geschlussfolgert haben. Und dann kommt halt Toriko. Wer ist sie? Ist sie eine Stalkerin? Hat sie Hintergedanken?
Sie hat eine Waffe, das reicht ja.
Das war auch ein bisschen deplatziert, irgendwie ohne Erklärung.
Ja, ja, ja. Er holt einfach eine Waffe raus und denkst du so,
okay. Holt mal Kalaschnikow.
Ja, aber ich muss sagen, mir hat der eine Gag gefallen gehabt, als die, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal,
jetzt bin ich gespannt,
in die Parallelwelt halt gegangen sind. Wo die halt mit dieser Fahrstuhlaktion halt, wo man auf verschiedene Etagen hinfahren musste, um verschiedene Etagen halt, zu bereisen, nennen wir es mal so. Also wenn man so, keine Ahnung, Etage 3, dann muss man Etage 4, Etage 5 und dann erreichst du irgendwie dein Ziel. Dass dort so immer so verschiedene Monster kamen und dann die, ich glaube, das war die Solaro.
Das war tatsächlich Toriko, aber ist ja egal.
Ach, das war Toriko, okay. Was halt die Toriko, dass irgend so ein großer, dunkler Schatten muss vorkommt. Okay, aber so dunkel war es hier noch nicht. Und dann kommt der da fast angeflogen, dann Fahrstuhl zu Ende. Nächste Etage.
Ist das eine Metapher für so diesen unliebsamen Arbeitskollegen, den man nicht über den Weg laufen will? Fahrstuhl zu.
Ich glaube ja. Das war echt cool.
Geh schneller zu.
Ja. Ja, aber ich muss auch sagen, auch bei den Monstern, also bei den Monstern gab es auch komischerweise nicht so viel. Es war, wie am Anfang kam dieses Geisteswesen, was so aus Kombination Luft und Stein und Kristallen irgendwie so war, der dann irgendwie einmal geblockt wurde, weil auf ihn einmal, keine Ahnung, ein Stein geschmissen wurde und dann wurde es irgendwie durchgehend durch die Folge so durchgeschleift.
Ja. Und das zweite Monster war auch dieses Monster.
Genau. Also, ich dachte mir so, ist so, ja, aber wenn ihr in einer Parallelwelt oder Geister so, wenn man im Fahrstuhl schon mehrere gesehen hatte, ne, eins aus dem Schattenbereich oder eins gehört zur Erde, Luft oder whatever.
Haben die vorher ein Duell in Yu-Gi-Oh! Verloren, dass sie ins Schattenreich gekommen sind?
Ich glaube auch, aber da hätte nur schwarzes Loch geholfen, also tut mir leid.
Schwarzes Loch hilft immer, oder Lichtschilder. Nee, Lichtschwerter,
Lichtschwerter, ja, Lichtschwerter paralysieren ja nur.
Wir hatten uns ja auch gefragt, was das ist, und anscheinend sind das ja irgendwie so fleischgewordene Urban Legends, oder? Die es so in, also aus der quasi japanischen Internetkultur, die es wirklich gibt eigentlich.
Ich habe mega Angst, dass es so ein Anime wird, der quasi einfach nur so Folge für Folge irgendwelche so Creepypastas aus dem Internet irgendwie animiert. Mm. Und das quasi eigentlich nichts anderes ist als so ein typischer Okkultismus-Club-Anime. Weil da machen die ja im Endeffekt auch nichts anderes, als jede Folge sich irgendwie ein neues Creepypasta.
Ja, aber den Vibe hatte ich jetzt, glaube ich, nicht so stark von dem. Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, bleibt das ja schon die Story mit diesen Kunekunes. Das ist quasi, da steckt ja auch mehr dahinter anscheinend. Dass die da, wenn sie quasi hier anschaut, da irgendwie Informationen von denen bekommt oder halt irgendwie Erinnerungen von sich. Die hat irgendwas mit irgendeinem Bruder erzählt, als sie da in dieser Trance-Gestalt war. Also ich gehe schon davon aus, dass das schon der Hauptding ist. Und was ich auch ein bisschen lustig fand, auch um es ehrlich zu sagen. Also man kennt ja dieses ganz normale Okkultismus-Gedöns, wo sie irgendwie alte Dinge aufmachen, die es schon tausendmal gab. Und das mit diesen Kunekunes höre ich halt zum ersten Mal, also wenigstens mal was Neues, sagen wir mal so.
Ja, ganz neu nicht, weil es wird ja, glaube ich, sogar auch als Yokai begriffen. Ne? Also wirklich, was ja in japanischem Alltag so ziemlich stark eingebunden ist und auch religionsbedingt.
Ich habe irgendwie so ganz, ganz grob, als ich den Wikipedia-Artikel dazu überflogen habe, irgendwas gelesen von wegen, dass das so quasi so ähnlich, also dass der Ursprung quasi so weiße, so Schönwetterpüppchen, Papiermännchen, so, die meistens auf dem Feld stehen, irgendwie so sein soll. Und diese Creepypasta wohl so ähnlich ist, so ein bisschen wie Slenderman.
Ja.
Und daraus will man jetzt 12 Episoden machen?
Leider, ja.
Naja, von der Thematik her ist es ja ist nicht
so schlimm. Ich weiß,
was du meinst. Was mein Problem war jedoch, ich fand es irgendwie halt im Endeffekt sehr unspektakulär irgendwie. Also,
ja. Ja.
Ich meine, okay, beim ersten Kampf hat man ja irgendwie gedacht, okay, sie haben irgendwie eine Schwäche mit diesem Salz und stellte sich heraus, dass eigentlich die Schwäche war, dass die halt gesehen werden musste. Wobei da hingegen finde ich es ein bisschen witzig wieder, weil so ein bisschen Philosophie angehaucht.
Hm.
Wenn ein Baum im Wald umfällt und keiner es hört, macht er trotzdem ein Geräusch beim Umfallen. Und
ach nee!
Du lachst, aber darüber haben sich sehr, sehr schlaue Leute sehr, sehr lange den Kopf zerbrochen. Vielleicht echt? War das ihr Hobby. Nee, ist wirklich okay. So.
Und so einen kleinen Vibe bekomme ich da ja auch von diesem Anime, wo sie dann sagt, ja, hier, wir können die nur besiegen, wenn ich halt die anschaue und halt sehe, dass sie existieren. Aber wenn ich wegschaue und die dann und das halt nicht sehe, dann existieren die auch nicht. Fand ich schon ein bisschen interessant, aber jedoch im Endeffekt fand ich das irgendwie ein bisschen, ja, also die Action hat mir so ein bisschen gefehlt. Mhm. Da, wenn es noch dabei wäre, ja, das ist ein bisschen spannender, finde ich.
Das ist ja auch so ein bisschen so, also irgendwann kam so ein Satz von der Solo, die so gemeint hat, Vorder- und Rückseite der Welt irgendwie. Und diese Other Side ist halt die Rückseite der Welt, so ein Spiegel der Welt und so. Da kann man was draus machen, aber hat er halt nicht, ne? Vielleicht haben wir mehr Action in Yakuza-Anime, aber vorher geben wir nochmal Noten, würde ich sagen.
Yay.
Wer will den Anfang machen? Yaku, du direkt.
Ich gebe dir nur 5 von 10.
Okay. Bomi, was hast du?
Ich kann ihm nicht mehr als 3 von 10 geben. Ich finde es auch, also ich fand ihn so langweilig, dass ich gar nicht weiter gucken würde. Würde mich nicht so interessieren.
Ich glaube, mit der Meinung bist du gar nicht so alleine. Oleg, deine Meinung?
Ich schließe mich ja an.
Okay. Ich übersetze, das ist eine 5 von 10.
Ja.
Ich gebe dem eine 6 von 10. 3 im Sinn sind 19 durch 4.
Hey, du hast den Grundschulkurs besucht.
Sind 4,75, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das passiert tatsächlich recht schnell bei mir, aber ich bin mir einigermaßen sicher.
Hm.
Gut. Können wir auf jeden Fall noch unterbieten. Jakob, probier's mal.
Ja, dann kommen wir mal zu meinem Anime, den ich heute mitgebracht habe. Ja, The Hidden Dungeon Only I Can Enter wird ganze 12 Folgen haben.
Ach, Gott sei Dank.
Es ist ein Action-Adventure-Edgy-Fantasy-Anime, natürlich von einer Light Novel adaptiert, vom Studio Okuruto Noboru. Und den Simulcast hierzulande gibt es von Crunchyroll. Ja, dann die Beschreibung. Der geheime Dungeon ist ein legendärer Ort, an dem sich seltene Schätze und Items befinden. Nör, der dritte Sohn einer verarmten Adelsfamilie, hat seinen letzten Auftrag verloren und beschließt, den Dungeon zu erkunden. Kurz darauf erhält er die Fähigkeit, Skills zu erschaffen, zu verleihen und zu verändern. Doch um diese Fähigkeiten zu nutzen, muss er Punkte ansammeln, indem er Aufgaben erfüllt, wie leckere Speisen zu verzehren oder Dinge fleischlicher Natur mit verlockenden Mitgliedern des anderen Geschlechts zu vollziehen.
Ist aber gar nicht vegan.
Ist sehr nett ausgedrückt.
Ja.
Dimbula, Endnote 4 von 10, ist gar nicht vegan.
Nice T-Shirt-Motiv. Ja, also, ich sag euch jetzt schon mal, dass es mir leid tut, dass ich den gepickt hab.
Wieso hast du ihn mir nicht überlassen, Jakku?
Ich weiß es auch nicht.
Was war dein Problem? Ganz ehrlich, du hättest mit dem Paranormalen mehr anfangen können als ich.
Ich muss mich auch ein bisschen verteidigen, und zwar haben wir schon Sequel-lastige Season. Von daher war die Auswahl nicht so einfach, was die Animes anbetrifft. Und wir möchten ja auch nicht mit leeren Händen hier ankommen, deswegen kann man sich auch mal vergreifen, würde ich mal sagen. Aber vielleicht ist es ja doch für den einen oder anderen doch etwas. Also.
Ja, also vergreifen tut sich vor allem der Protagonist, weil der hat irgendwie noch nie in seinem Leben etwas von dem Wort Konsens gehört. Weißt du, also in diesem Anime sind so viele Mädels. Also zum Beispiel dieses Mädel, was er in diesem Dungeon findet, was so zu ihm ruft. Spricht.
Olivia, ne?
Ja, Olivia. Und Olivia ist quasi in so Ketten, das ist schon mal ganz grässlich, wodurch sie quasi sich aber nicht bewegen kann, sondern nur mit Telepathie zu ihm kommunizieren kann. Und da dachten sich sicherlich die Animatoren, ja, das ist super, da müssen wir sie halt nie irgendwie animieren. Die ist die ganze Zeit halt starr. Und dann sagt sie halt so, ey, berühr nicht meinen Kopf. Und er berührt einfach ihren Kopf. Und das geht halt so den ganzen Anime so weiter. Was ist denn das für eine Scheiße?
Wenn das wenigstens das größte Problem des Animes wäre, dann wäre es ja noch okay.
Oh, da kommt's.
Oder, also, ja, oder auch dieser dämliche Gag, dann kriegt er dieses LP-System, wenn du mir diesen Einsatz noch erlaubst, Jaku. Und er gibt dann seiner großbrüstigen Freundin, wie heißt sie nochmal? Warte, ich hab's mir aufgeschrieben. Emma Big Breast. Echt? Quasi den. Nein, das hab ich mir ausgedacht.
Ich dachte, der Vorname ist Brightness. Nee, Brightness. Warte, Brightness.
Ja, ja.
Ja.
Nee, genau, klingt schon ähnlich wie Big Breast.
Dumme.
Und dann gibt er ja diesem Mädel den Flachbrust-Skill.
Mega, oder?
Hallo, schon mal was von Konsens gehört? Auch wenn du denkst, du tust ihr was Gutes, musst du sie trotzdem vorher fragen, ob du ihre Brüste kleiner machen darfst.
Vielleicht wollte er nur die Reaktion sehen.
Nein. So, aber irgendwer hat gerade gesagt, das ist nicht das Schlimmste, das im Anime will. Ich bin jetzt gespannt, was das Schlimmste ist.
Naja, in meinen Augen ist es halt das komplette Gesamtbild halt so grauenhaft dargestellt. Allein schon unser Charakter Noor, selbst der Name ist schwer, den auszusprechen.
Nostalgia.
Es hat so eine Kartoffel, das ist so ein leerer Charakter. Das ist schon traurig.
Die Kartoffeln schmecken wenigstens gut.
Ja gut, stimmt, da darf ich Kartoffeln eigentlich mit reinziehen.
Was haben eigentlich Japaner mit diesem armen Landadel?
Ja. Fetisch, keine Ahnung.
Dieser The Eighth Son, Are You Kidding Me oder so? Ich glaube, so hieß der. Ja, und dann geht er natürlich auf eine Heldenakademie. Darf ich applaudieren? Nicht zu enthusiastisch, Oleg, bitte.
Okay.
Vor allem dann noch der Punkt: Da kommt er da ja an und muss ja da eine Gruppe aufbauen. Und natürlich sagen alle anderen männlichen Charaktere in diesem Anime, dass die keinen Bock auf ihn haben, und dann kommt er natürlich in eine Gruppe voller Weiber. Wobei das anscheinend keine Rolle spielt, weil ja unser MC ja so OP ist, dass er einen Level 99 Mob einfach solo tötet
mit
ein paar Skills. Mhm.
Mit Level 23, das geht in keinem Videospiel.
Und dann die Welt gerettet ist und er Rekord aufstellt und ich meine, ist das etwa Character Development oder irgendwie Character Introduction, wo dann Leute abfeiern, so dieses, ich meine, ich habe ja nichts gegen OP-hafte MCs, aber Da muss auch eine gute Introduction reinkommen und nicht so eine, ja, ich gehe mal in den Dungeon, weil irgendwie mein Skill mir das gesagt hat und da gehe ich hin und oh, da ist ja jemand, der gibt mir super geile Skills und jetzt muss ich Leuten ihre Brüste anfassen und alle Frauen auf der Welt küssen, damit ich nicht sterbe. Ist super geil.
Das Schlimmste, cool, also ich hätte tatsächlich kein Problem, wenn es alle Frauen der Welt wären. Wenn es eine Frau nicht wäre, und zwar seine kleine Schwester. Er kriegt irgendwie 100 Punkte, als er sich in ihrem Schoß ausruht.
Oder sie umarmt.
Ach nee, wir müssen aufhören mit ihrem Inzest.
Ja. Ich würde aber ganz gerne noch, wo Jakob gerade gesprochen hat, bei dem Dungeon noch.
Über die Prämisse mal reden.
Ich würde aber, ja, aber diesen Punkt hat noch keiner angesprochen. Ich fand halt den Einstieg ganz cool, wo er halt in dem Dungeon halt war, dass die Kameraperspektive halt geändert wurde auf diese Ich-Version, dass man halt wirklich als Zuschauer einfach genau das gesehen hat, was der Hauptcharakter gesehen hat, wo er zum Beispiel so irgend so ein komisches Geräusch kam, wo er so nach links und rechts geguckt hat. Ich so, oh.
Ja, aber du hast recht. Du hast recht. Die Assoziation, die die Leute damit wecken wollten, ist genau die richtige. Die wollten nämlich die Assoziation von einem veralteten PS2-Game wecken. Und dieser Anime ist halt in den 90ern stehen geblieben, wie PlayStation 2-Spiele.
Ich wollte es kaputt machen. Boah, Domme. Hast du mir einfach mal die Hälfte? Ja, hast du mir einfach die Hälfte gestohlen.
Oh, ich dachte, du findest die Anstiegsszene wirklich gut. Okay, dann ist alles gut. Dann sind wir wieder Freunde.
Okay, ich geb dir einen Luft-High-Five so.
Sehr gut. Aber denk dran, nicht so enthusiastisch, dann denken Leute auch
irgendwie. Alles klar.
Nee, also die Prämisse ganz grob zusammengefasst: Es gab mal einen Zauberer, der hieß Merlin, und der hatte immer Kopfschmerzen, wenn er den Skill der große Weise, bekannt aus That Time I Reincarnated as a Slime, kennt. Dieser Skill funktioniert in diesem Anime genauso, nämlich, dass er halt alle Dinge aus der Welt weiß, aber wie gesagt, als Konsequenz Kopfschmerzen bekommt. Und um diese Kopfschmerzen loszuwerden, hat Merlin immer seine ganzen Ehefrauen zusammengetrobbelt und hat sie dann halt alle geküsst. Und dann Kopfschmerzen AD. Von Ratiofarm. Gute Heilung, gute Besserung.
Ja. Ja, und danach ist das Studio Kuruto Noboru. Wir brauchen irgendein Anime, mit dem wir mal Karriere machen. Was wird unser erster Anime sein? Dann nehmen wir doch diesen plumpen Light Novel-Dreck da und machen den.
Weil unsere Data Scientists genau das in den Studien gelesen haben.
Ich muss aber sagen, der ging schon echt so sehr stark Richtung Perverse. Das war schon. Boah.
Nö, kaum. Also tatsächlich wirklich kaum. Also diese Kussszene. Also wirklich, wenn ich zwei Barbies nehme und die gegeneinander klatsche, sieht das animierter, also sich bewegender aus, als in diesem
Anime. Ja, aber jetzt mal ehrlich. Jede Szene, egal ob diese Big Breast, wie du sie auch nennst, oder irgendeine andere Frau da war, immer wenn Wind war oder irgendwas, immer Rock. Geht immer hoch, man sieht immer die Höschen, denkst dir so, ja.
Okay, weiter gucken. Ich muss mich doch so ein bisschen wundern, dass ihr irgendwie was anderes erwartet habt von einem Anime, dessen Titel eigentlich schon eine Metapher für Analsex ist.
Also, wir wollten es nur benennen, also alles gut.
Ist es wirklich?
Lies es dir nochmal durch und dann
bing, ja, die Jakob.
Glühbirne an.
Wieder was gelernt. Ich bin nicht stolz drauf.
Also ganz, ganz furchtbar. Vereint irgendwie alles, was ich verachte in Anime. Boah.
Analsex?
Boah.
Dieser Anime.
Das reicht schon als Antwortpunkt.
Also, wenn wir schon was bei ganz furchtbaren sind, dann kommen wir mal zu unseren Beurteilungen, würde ich sagen.
Ja, das ist eine gute Idee. Willst du gleich anfangen?
Gut, dann mach ich mal einen Start. Ich gebe dem eine 2 von 10, weil kein CGI drin war, gab es halt noch einen Pluspunkt.
Hä, dieser PS2-Gang?
Ja, das nehme ich jetzt nicht als CGI, das war ja, die Charaktere waren ja nicht CGI-animiert.
Okay, I see. Oleg, deine Note.
Der hat mich unterhalten, witzigerweise, außer den perversen Szenen, aber ich muss dem leider eine 6 von 10 geben.
Ist das deine höchste Bewertung heute? Also bislang?
Bis jetzt, ja.
Bei mir reicht's nicht für mehr als eine 1 von 10. Sorry.
So, und ich gebe ihm noch eine 4 von 10. Das ist die niedrigste Note, die ich geben kann für Anime, die keine Produktionskatastrophe sind. Aber davon haben wir noch welche im vierten Teil. Freut euch drauf.
Dankeschön. Nimmst du mir mal die Vorfreude vom Ende des Monats.
Ja.
Schön.
Wenn du Glück hast, sind wir dann sogar schon im nächsten Monat. Dann habe ich den Februar auch versaut.
Okay. Ich freue mich. Ich zünd eine Kerze an.
Aber Dimmler, wir müssen es anders machen. Wir müssen die Leute ja irgendwie hypen auf die nächsten Folgen. Ja, und nicht, wenn die dann sagen, okay, das war ja richtig grauenhaft und nächste Woche wird es doch schlimmer, dann schaltet keiner mehr ein.
Also ich glaube, die Diskussion wird sehr, sehr lustig. Also ich wette, ich habe mehr Spaß an schlecht animiertem CGI als an Brüsten.
Die haben einfach zu viel Zeit.
Was ist dann die Durchschnittsnote? Jakob, du hattest eine 3, ne?
Eine 2.
2. Dann ist das 13 durch 4 sind 3,25.
Puh.
Ich bin, ich habe Mathe geparkt mit Levi. meinst du, Bomi, dass mir diese neu gefundenen Mathe-Kenntnisse auch bei unserem vierten Anime helfen werden?
Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass du mit deutlich höheren Zahlen umgehen musst, Dimbula. Ich hoffe es zumindest. Dann widmen wir uns mal Sales at Work Code Black. Der hat auch 12 Episoden, haben heute irgendwie alle Anime, die wir besprechen, oder? Und gehört zu den Genres Action, Drama und Comedy, wobei ich eigentlich voll gerne noch Edutainment ergänzen würde.
Comedy können wir eigentlich auch streichen.
Ja, genau. Also machen wir Edutainment raus. Adaptiert nach einer Manga-Vorlage von Studio Liden Films und im Simulcast von Wakanim Schauber. Auch hier haben wir natürlich eine Beschreibung mit dabei. Rauchen, Erektionsstörung, Kater. Die Zellen, die in einem Körper eines ungesunden Menschen arbeiten, können sich keine Pause leisten. Was geschieht, wenn der Körper von Alkohol, Tabakkonsum und andauerndem Stress geschädigt ist?
Komma, Dimbula, Fragezeichen.
Ein rotes und ein weißes Blutkörperchen kämpfen mit der harten Arbeit in einer Umgebung, in der alle Zeichen gegen sie stehen. Ja, das hat man auch ziemlich gut gesehen, bereits in der ersten Szene, ja. Oder? Also ja. War nicht ganz so viel Zeit zum Durchatmen. Und das lag nicht nur daran, dass der zu betreuende Körper geraucht hat oder so. Sondern man hat erstmal schön gesehen, wie die ganzen Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, alle am Boden lagen und fertig gemacht wurden von so ein paar Pneumokokken, die da unterwegs waren im System.
Gesundheit.
Ja, also ich muss auch sagen, bei Code Black war das schon richtig cool gemacht, dass hier bei verschiedenen Organen wirklich so verschiedene Darstellungen gemacht haben, wie zum Beispiel vom Verdauungssystem, dass es einfach so ein großes Lavafeld ist, wo alles reinfällt und einfach nur verdaut wird, dass die roten Blutkörperchen da die ganze Zeit Sauerstoff abliefern müssen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also ich muss sagen, die haben wirklich sich Gedanken gemacht, wie man zum Beispiel die Leber darstellt, so als Charakter zum Beispiel oder andere Sachen. Also die haben sich da echt Gedanken gemacht. Also cool.
Ich frage mich natürlich jetzt so ein pinkhaariges, sehr reifes ja. Mädel, also eine Frau.
Ah, das war gut.
Wo ist jetzt die Assoziation zur Leber? Aber, ja. Wobei vielleicht, wenn man in eine Bar geht und viel getrunken hat, dann sehen alle Frauen aus wie pinkhaarige, bigbrüstige reife Frauen vielleicht.
Habt ihr eigentlich alle das normale Cells at Work erste Staffel oder erste Episode mal so reingeschaut?
Erste Folge.
Das habe ich mich gerade auch gefragt, also es klang gerade nicht so, als ob ihr daran Erinnerungen habt, weil ich habe mich so die Folge gefragt, so, also erstmal bevor wir die gesehen haben, habe ich mich gefragt, okay, die weiße Blutzelle ist jetzt einfach eine Frau und das rote Blutkörperchen ist jetzt einfach ein Mann. Okay.
Genau, da sind die Geschlechter quasi vertauscht worden. Ne?
Und dann auf einem, und dann gucke ich so die ersten 5 Minuten und denke mir so, wo sind meine süßen kleinen Thrombozyten hin? Also die so die Wunden im Körper so flicken.
Achso, das sind die Venen da reparieren, glaube ich. Ne?
Die kleinen Lolis, genau. Und dann, ja, genau. Dann kommen die in diesem Anime und haben halt so eine richtig krasse Gossensprache drauf. Weil die halt einfach mega abgefuckt sind von der Umwelt, in der sie aufwachsen.
Mhm. ich glaube, das ist halt super interessant, wenn man sich von dem Cells at Work die erste Folge nochmal angucken würde und vergleicht, weil du siehst ja diese Gänge, wo die roten Blutkörperchen lang gehen, und bei dem siehst du halt einfach, wie diese ganzen Arterien, also dafür soll es ja stehen, ne, dass alles so verdreckt ist und total lustig. Verstopft und teilweise wirklich so immer enger wird, und du siehst halt einfach, was dieser Missbrauch deines Körpers so mit dir macht und wie das halt so auf die wirkt. Das fand ich richtig super dargestellt einfach.
Ich habe mich auch gefragt, ob der Manga genauso ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wenn ja, dann Props an diesen Mangaka, du verstehst dein Handwerk, aber ich habe das Gefühl, dass es eher wirklich der Regisseur und das ganze Team war, die sich das ausgedacht haben.
Ich glaube, ich habe sogar auch gelesen, oder ich glaube, wir hatten eben auch mal damals im Season Preview, und ich glaube, entweder hat da jemand das erwähnt gehabt, oder ich hatte das irgendwo gelesen gehabt, dass da die wirkliche Mediziner da herangeholt haben, dass sie das halt denen alles noch so erklären, sodass die da keine Fehler machen bei der Darstellung.
Genau, das ist klar, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Dieser Anime, der, habe ich das Gefühl, spricht Probleme des japanischen Arbeitsmentalität an. Ganz unterschwellig, aber dir so krass ins Gesicht, dass du eigentlich beim Schauen dich so fragst, so ey, was habe ich meinem Körper eigentlich schon alles Schlimmes in meinem Leben angetan, und dann denkst du so was nach, und dann kommt so eine Mischung aus Übelkeit, Machtlosigkeit und Weinen aus Machtlosigkeit in dir hoch. Und du bleibst dann noch 25 Minuten, nachdem die Folge schon vorbei ist, in einem Starkkrampf sitzen.
Ich muss auch sagen, bei der ersten Folge haben die, egal was es halt betrifft, ob der Körper halt, also wo sich jetzt halt die roten Blutkörperchen halt befinden, ob er raucht, ob er trinkt und so weiter. Ich muss sagen, die haben echt einen so mit diesem einem Mitgefühl einfach nur mitgenommen gehabt, wie die sich halt fühlen oder wie sich halt der Körper halt drauf reagiert an sich. Das haben die echt gut dargestellt. Also
ja, ich glaube auch, also in einem Jahr oder so sehen wir, dass die Raucherzahlen plötzlich in der ganzen Welt gesunken sind.
Weil alle Cells at Work Code Black geschaut haben,
ja,
oder wie?
Ja.
Sehr geil. Ich bin auf die Statistiken und die Zahlen gespannt, Tim Müller.
Deswegen haben wir ja Comedy vorhin gestrichen und haben das Edutainment ergänzt. Also ich glaube, so hundertprozentig, wie es im Körper ist, ist es nicht immer dargestellt, weil wir haben ja quasi auch gesehen jetzt in dieser ersten Folge, dass die roten Blutkörperchen sollten auf einmal zwei von diesen Sauerstoffkisten tragen. Und in Wirklichkeit ist es aber, glaube ich, nicht möglich. Also es ist nicht möglich, dass rote Blutkörperchen irgendwie die doppelte Menge, ganz genau die doppelte Menge auflegen, sondern die können halt höchstens noch mal 5 oder 7% mehr aufnehmen, wenn sie es müssen. Also ganz wirst es nicht immer treffen, aber es ist natürlich trotzdem extrem akkurat.
Ich finde es trotzdem cool, Tsubomi, dass die hier genau für die erste Folge irgendeinen Wrack genommen haben, der da komplett die komplette Katastrophe einmal darstellt.
Das also wird auch so weitergehen, ja.
Also es wird ja auch dieser Körper bleiben. Also es wechselt ja nicht. Klar.
Also, hey, ich habe Bock auf einen Jobwechsel. Okay. Aber warte mal, doch, könnte funktionieren. Bluttransfusion.
Genau, Spritze rein, Blut raus, Blut in anderen Körper rein. Und bam, hast du HIV.
Ja, aber das ist eine Fortsetzung. Alles gut. Da sprechen wir später drüber.
Können wir noch irgendwas sagen, irgendwas so dagegen tun, dass uns die Zuhörer nicht anprangern dafür, dass wir die riesigen Brüste bei den Leukozyten befürworten und eben bei dem anderen Anime komplett abgelehnt haben?
Naja, in dem Falle haben die Leukozyten aber einen Sinn.
Der sich nicht in einem
in Brüste fassen lässt.
Nee, in einem Punktewert ausdrücken lässt. Weil den Wert eines Menschen drückt man nicht in Zahlen aus.
Aber den Wert dieses Animes wahrscheinlich schon.
Nee, aber das Ganze, also ich fühle sehr mit diesem roten Blutkörperchen, dem halt so versprochen worden ist, als es da mit seinem Job anfing. Es gibt bald eine Arbeitsmarktreform, dann wird alles einfacher. Und dann kommt die Realität und
ja.
Und er wird halt damit konfrontiert und sieht so, ey, dieser Sauerstoff ist wichtiger als mein Leben. Ich bin nur wegwerfbar, und das demotiviert ihn total und macht ihn fertig.
Ich fand auch diese eine Szene, wo die halt in diesen kritischen Bereich gegangen sind. Und das hat mich auch echt abgeholt, als der Typ, also der Körper angefangen hatte halt zu rauchen und dann so Rohre geplatzt sind und wo die roten Blutkörperchen das Kohlenstoffmonoxid aufgenommen haben und zu Zombies geworden sind.
Ja.
Weil sie quasi innerlich ersticken.
Genau, genau. Und ich fand das halt ganz cool. Ich habe jetzt die Zellen nicht mehr im Kopf. wo halt auch Löcher auch noch, also genau an der Stelle waren, bevor die da hingekommen sind, wo das Cholesterin versucht hat, die Löcher zu stopfen, wo ich mir gedacht habe, wow.
Nee, andersrum, das Cholesterin wurde da quasi
wurde abgeladen.
Genau.
Ja, ja.
Weil
ja.
Cholesterin setzt sich ja wirklich in deinen Arterien und Venen und so
weiter. Ja, ja, ich
so
weiß. Ab, genau. Ich weiß.
Ja.
Okay.
Illegal entsorgt.
Illegal entsorgt, genau. Ich so, wird das so irgendwas, so Atommüll oder sowas?
Es ist halt auf jeden Fall irgendwie eine ganz andere Serie als das normale Cells at Work. Und der Spaß ist komplett weg. Und dadurch, dass er weg ist, habe ich eine andere Form von Spaß gefunden.
Hm.
Ich muss das leider sagen, weil sonst fange ich an zu weinen.
Aber hier hat es super funktioniert mit der Spannung, finde ich.
Ja.
Im Gegensatz zu den anderen Titeln heute. Ja, also eindeutig. Hat Spaß gemacht.
Dann würde ich vielleicht bei Wonder Egg Priority widersprechen, aber wir haben ja schon bemerkt, dass ich da einfach eine andere Meinung habe. Ja, eben. Ja. Weißt du, woran mich der erinnert hat? Der Anime hat mich erinnert an An End Strikes Back. Bomi, sagt der Name dir was?
Oh, Mensch, was war denn das nochmal?
Das war ein japanischer Dokumentarfilm.
Ich
weiß es dir gesehen, das deswegen.
Ja, genau. Nee, ich muss jetzt nur überlegen. Mensch, das war Nippon Connection Festival letztes Jahr. Also ein bisschen her, ne? Ja. An den Salaryman, der für seine Rechte kämpft, da keinen Blödsinn machen zu müssen, der an den Kopierer verbannt wurde, ne? Von seiner Firma, weil er sich gewehrt hat gegen die Ungerechtigkeiten. Ja. Aber natürlich kann, also das sind unveränderliche Zellen, ne? Die roten Blutkörperchen, die können nicht einen anderen Job bekommen. Es wäre natürlich toll, wenn die irgendwann einen gesünderen Körper zu bedienen hätten quasi. Aber es liegt natürlich, ja.
An uns.
Nicht an den Blutkörperchen, sondern
Nee, die müssen genau, noch mehr arbeiten.
Irgendwann kommen die ja auch nicht mehr hinterher, wenn so viel kaputt ist und die Gänge zu eng sind.
Ich verstehe deine Logik, Jaku. Du sorgst quasi, dadurch, dass du schlecht zu deinem Körper bist, sorgst du quasi für Jobs in deinem Körper.
Genau, ja. Ich bin eigentlich,
damit kurbelst du quasi die Wirtschaft an.
Wie gesagt, nach jeder Depression gibt es ja immer einen Boom wieder, ja. Deswegen, irgendwann kommen wieder die goldenen Jahre wieder zurück.
Wirtschaft,
überall. Les, kommen wir zu Bewertungen.
Okay. Soll ich anfangen?
Ja.
Ich bin super invested, ich werde auch weiterschauen und ich würde auf jeden Fall 8 von 10 geben. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, den zu schauen. Ich finde auch das Ending klasse.
Jaku. War dir zu belehrend?
Nee, also ich finde das auch gut. Ich fand dann ja auch den ersten Teil damals auch schon gut. Ich weiß halt nicht mehr, was ich dem damals gegeben habe, aber dem gebe ich jetzt eine 7 von 10. Also ich finde es auch immer wieder interessant, den mal so beim Essen oder so nebenbei zu schauen. Vielleicht bei dem jetzt vielleicht ein bisschen weniger eventuell, weil es ein bisschen düsterer ist. Wenn ich mir da gerade eine Pizza reinhau und dann irgendeine Folge kommt mit irgendwie Cholesterin und die Stars, dann habe ich vielleicht doch keinen Appetit mehr.
Das Blut ist die Tomatensauce.
Aber solange du über Cholesterin nachdenkst, guckst du so, oh, Cholesterintablette, sehr schön. Und dann ist es ein guter Kompromiss.
Raubbau. Oleg, wie viele kleine kongonesische Kindersoldaten von 10 gibst du dem Anime?
Ich gebe ihm verdammt geile 9 von 10.
Ja, Arbeitsteilung.
Ja.
Ich gebe nur 8 von 10. Punkt.
Sehr schön.
Wir haben diese ganzen unterschwelligen Botschaften so zur japanischen Arbeitsmentalität haben mir richtig krass gefallen. Vielleicht sind das auch so ein bisschen Hilfeschreie von Animatoren. Weiß man ja nie so genau.
Ja. Wohlbar.
Das stimmt.
Das heißt, Jakob hat eine 7 gegeben, Oleg eine 9. Das heißt, die Durchschnittsnote ist 8 von 10.
Wow.
Cool.
Schön. Cool.
Der bestbewertetste Anime. Eigentlich können wir schon mal sagen, wahrscheinlich der ganzen Season.
Wow. Schauen wir mal. Was uns noch demnächst erwartet.
Aber das ist ein gutes Stichwort. 4 Anime, die es nächste Woche versuchen, uns von sich zu überzeugen, sind Read or Feeler. Falls ihr schon von dem mitgehört habt, dann fände ich es gut, wenn ihr eure Anteilsnahmebekundung uns in die YouTube-Kommentare schreibt, was für arme Menschen wir sind, dass wir den gucken müssen. dann haben wir noch Back Arrow, das ist ein neuer Anime vom Code Geass Regisseur. Letztes Mal, als wir einen von ihm hatten, das war so ein CGI-Ding.
Oh.
Mal gucken, was uns dieses Mal weiter. Dann hat Jaco hat Skate the Infinity von Studio Bones und der Free-Regisseurin. Und Levi ist dabei. Der hat nichts mit kleinen Mädchen, sondern was mit kleinen Spinnchen. So I'm a Spider, so what?
Das ist lustig.
Aber Miss Dev ist bestimmt irgendwie der ein oder andere dabei, der mal da mitgearbeitet hat bei so, was weiß ich, Hitori Butchi oder solchen anderen Anime.
Ja.
So, Hitori Butchi ist ein gutes Stichwort, weil Bomi, das heißt in Deutsch?
Alleine, ganz allein.
Und so wird es uns jetzt gleich gehen, wenn wir abmoderieren. Deswegen ziehe ich es ein bisschen in die Länge. Aber
wenn ihr so einsam seid, dann geht in die Küche, nehmt ein paar Eier und schmeißt sie gegen eure Toilettenwände.
Ihr könnt auch mit dem Klopapier reden.
Da schlüpfen ein paar Freunde heraus, ne?
Mehr Bewältigungsstrategien in der nächsten Folge. Danke, dass du dabei warst, Bumi.
Gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Wir sind raus. Ciao.
Ciao.
Ciao.